Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei!
Heute habe ich einen Fall mitgebracht, den glaube ich, du, Babsi, auch noch nicht kennst, oder? Bitte sag mir, dass du noch nicht gelesen hast, worum es geht.
Also ich weiß, worum es gehen wird und das Thema an sich ist mir sehr grob geläufig, aber ich glaube, also definitiv nicht in der Detailschärfe, die du heute vorstellen wirst.
Alles klar, okay. Ich muss nämlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf das Thema gestoßen bin. Ich habe irgend so einen Post von irgendeinem, ich weiß nicht, Telegram, TikTok, Insta-Kanal gesehen, wo jemand das Kentler-Experiment genannt hat und ich krieg's nicht mehr zusammen, in welchen Kontext es da gestellt wurde, aber irgendwie so im Sinne von der Frühsexualisierung der Kinder, von dem ja häufig in bestimmten Szenen die Rede ist, beziehungsweise ich weiß nicht, weißt du gerade, was ich meine?
Also im Kontext von dem, da ich weiß, worum es geht, ja. Aber das war sehr abstrakt ausgedrückt.
Okay, genau. Also du kennst doch bestimmt diese Kampagnen von der Bundesregierung, dass ja Kinder immer früher sexuell aufgeklärt werden sollen.
Ja.
Genau. Und gleichzeitig gibt es ja auch solche Aktionen, dass zum Beispiel transsexuelle Menschen auch irgendwie mal in Kindergärten oder in Schulen gehen und da irgendwie Fragen beantworten oder eben zeigen, dass es sie halt gibt und dass es eben auch sichtbar gemacht wird. Und da gibt es ja Menschen, die sich da sehr daran stören.
Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
Genau, und die das als Frühsexualisierung der Kinder bezeichnen und die sagen, das geht überhaupt gar nicht. Und in diesem Zusammenhang wurde zumindest in dem Video, was mir da gezeigt wurde, das Kentler-Experiment genannt. Und eben in dem Sinne, dass da Pädophilie verharmlost wird und sowas. Und ich dachte mir, was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Das macht für mich gar keinen Sinn. Und da ich das Kentler-Experiment wie du vom Hören kannte, aber nicht so wirklich im Detail, dachte ich mir, okay, weißt du was, ich nehme jetzt die Zeit, das google ich jetzt. Da will ich jetzt verstehen, wo da dieser Zusammenhang gezogen wurde. Und so bin ich da reingerutscht, dass ich in diese Welt von mehreren Gutachten gerutscht bin, von wirklich hundertseitigen Ausarbeitungen zum Thema Helmut Kentler und sein Wirken und die Rolle der Behörden bei diesem ganzen Thema. Ja, und ich sag's einfach mal so, es war sehr spannend, es war sehr interessant und ich dachte mir, daraus machen wir jetzt einen Fall.
Bevor wir mit dem Fall anfangen, weil ich ja ungefähr weiß, worum es geht, müssen wir an der Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht um sexuellen Missbrauch an Kindern, es geht um Pädophilie und um jegliche Form von auch psychischer, emotionaler Misshandlung, Kindeswohlgefährdung, alles, was ihr euch unter der Palette vorstellen könnt. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis bei dieser Folge, mich ein bisschen für einen Teil unseres Berufsstandes zu entschuldigen.
ja, ihr werdet gleich verstehen, warum.
Da kommen wir später noch drauf, denke ich, ja.
Genau. Was ich noch dazu sagen möchte, deine Triggerwarnung quasi ergänzen, ist, dass es auch ganz viel um Verharmlosung von pädosexuellen Taten geht. Von daher, wenn das schwierig für euch ist, dann überspringt den Fall und genau, hört euch einfach direkt die spannende Diskussion an. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Fall, oder?
Ja.
Marco ist 5 Jahre alt. Seine Eltern sind mit ihm überfordert. Oft schon war das Jugendamt bei ihm zu Hause vor Ort. Nun ist es seinen Eltern wohl zu viel, den kleinen Jungen aufzuziehen und sie geben ihn in die Obhut des Jugendamts. Marco, der gar nicht versteht, was gerade passiert, sitzt auf einmal auf einem Sessel in der Wohnung eines Mannes, der ihm fremd ist. Fritz, so heißt der Mann, der vor ihm sitzt und ihn freundlich anlächelt. Marco ist schüchtern. Er forscht in den nächsten Tagen sein neues Heim, vermisst aber immer wieder seine Eltern. Dann weint er und Fritz tröstet ihn. Manchmal stellt Fritz Kameras auf, wenn er Marco im Arm hat. Manchmal kommt er ihm so nahe, dass es Marco unangenehm ist. Manchmal sitzt Fritz mit ihm in der Badewanne und zeigt Marco seinen Penis. Der wächst, wenn man ihn anfasst, sagt er. Und er fordert Marco auf, ihn ganz oft anzufassen. Das rote Licht der Kamera blinkt, während Marco den Aufforderungen seines Pflegevaters folgt. Neben Marco leben noch zwei weitere Jungen bei Fritz. Sven, den Fritz auch häufig abends in sein Schlafzimmer ruft, und Marcel, der im Rollstuhl sitzt und sich nur durch Hände und Mimik verständigen kann. Auch Marcel muss oft zu Fritz. Und wie immer lenken sich Sven und Marco dann ab, spielen etwas, um nicht daran zu denken, was gerade wohl mit ihrem Pflegebruder passiert. Immer mal wieder machen die drei einen Ausflug. Dann fahren sie nach Hannover und besuchen einen Mann, der Helmut heißt. Helmut ist auch nett, er spricht immer viel mit den Jungen und mit Fritz. Die beiden scheinen sich schon lange zu kennen, sie verstehen sich gut und tauschen sich viele Stunden lang aus. Am Ende bedankt sich Fritz bei Helmut. Dann gehen die vier wieder nach Hause und der Albtraum geht von vorne los. Ob Helmut auch so nett zu Fritz wäre, wenn er wüsste, was Fritz mit den drei Jungen macht? 5 Jahre später. Der Rowohlt Verlag veröffentlicht einen neuen Elternratgeber, der viele Eltern in den kommenden Jahren zum Nachdenken anregen wird. Geschrieben wurde er von Helmut Kentler, der mit dieser Arbeit an der Universität Hannover promoviert. Der zu diesem Zeitpunkt 47-jährige Kentler war bereits vor seiner Promotion ein bekannter Name in der sozialwissenschaftlichen Szene, gilt als einer der Experten für Sexualerziehung. Der studierte Psychologe geht in seiner Arbeit auf mehrere Fragen ein, unter anderem darauf, wie schamhaft Kinder sein sollten. Er möchte mit seiner Schrift Eltern helfen, zu lernen, ihre Erziehungsmotive kritisch zu reflektieren, Erziehungsprobleme zu erkennen und zu lösen und sie ermutigen, die Sexualerziehung ihrer Kinder als Erziehungsaufgabe wahrzunehmen. In den folgenden Jahren wird das Buch mit einer Auflage von über 36.000 ein Erfolg in den Reihen des renommierten Rowohlt Verlags. Kentlers Buch wird zum Ratgeber, dem viele Eltern folgen. Während Kentler zum Zeitpunkt der Promotion für seine Arbeit in den Himmel gelobt wird, werden einige Jahre später deutliche Mängel seiner Dissertation auffallen. Nachweise und Quellenangaben fehlen und die Dissertation entspricht auch sonst kaum den sonstigen Qualitätsanforderungen einer Promotion. Doch Kentlers Doktorvater und die Gutachter, die über seine Promotion entscheiden, führen die fehlenden Quellenhinweise nicht etwa auf eine mangelnde Qualität zurück, sondern viel eher auf die von Kentler gewählte literarische Darstellungsform. Diese sei sehr gelungen, eine ungewöhnliche, neue Art der Dissertation, die, passend zum bisherigen Eindruck des bekannten Experten für Sexualwissenschaften, ausschlaggebend für die weitere Entwicklung der Sexualwissenschaften scheint. Doch wenn man genauer hinsieht und einen kritischen Blick aufsetzt, machen einen nicht nur die fehlenden Quellennachweise stutzig. Neben der Tatsache, dass Nachweise bis auf wenige Ausnahmen fast vollständig fehlen, wird deutlich, dass Kentler Zitate völlig aus dem Kontext gerissen oder sie nicht vollständig angegeben hat. So zitiert er beispielsweise aus einem Tagebuch, das ein Leibarzt am französischen Königshof über die Entwicklung Ludwigs XII. Führte. Hieraus, so Kentler, gehe hervor, wie unbefangen die Kinder damals sexuellen Gegebenheiten begegneten und wie stark die Beziehungen zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden sexualisiert wurden. Zitat: Ludwig XII., geboren 1601, ist noch nicht ein Jahr alt, als er schon aus voller Kehle lacht, wenn man mit seinem Penis spielt. Jeder spielt damit und drückt Küsse darauf. Oft liegt er beim König oder bei der Königin im Bett. Und alle sind nackt. Als er ein Jahr alt ist, wird er mit der Infantin von Spanien verlobt. Und man spielt mit ihm. Wo ist der Allerliebste der Infantin? Woraufhin das Kind seine Hand auf seinen Penis legt. Mit 3 Jahren ruft er einer Dame zu, sein Penis mache eine Zugbrücke. Sagt man ihm, mein Herr, Sie haben keinen Penis mehr, antwortet er, ha, segelt er nicht? Und hebt ihn lustig mit dem Finger. Seine Mutter legt ihm die Hand auf den Penis und sagt, mein Sohn, ich habe Ihren Schnabel zu fassen. Er kennt die beim Geschlechtsverkehr üblichen Stellungen und spricht darüber mit seiner Kammerzofe. Zwischen seinem 5. und 6. Lebensjahr lässt er Mademoiselle Messier, die in seinem Zimmer schläft, solche Stellungen einnehmen, dass er ihre Genitalien sehen kann. Etwas später befühlt er sie. Zitat Ende. Neben der Tatsache, dass einige der Sätze fehlerhaft übersetzt wurden, trifft die Beschreibung dieser unbefangenen Sexualität einfach nicht zu. Wahr ist dagegen, dass der kleine Ludwig XII. Häufig geschlagen wurde, dass er im Alter von 2 Jahren zu stottern begann und zu Wutausbrüchen neigte, dass sein Umgang mit der Sexualität vom ursprünglichen Autor, dem Leibarzt des Königshofes, nicht als angstfreie, unverkrampfte Sexualisierung gedeutet wurde, sondern als derbe Scherze von Erwachsenen mit einem kleinen, wehrlosen Jungen. Alice Miller, Psychoanalytikerin und Erziehungswissenschaftlerin, wird diesen Umgang mit dem jungen König 1981 als sexuellen Missbrauch bezeichnen. Kenter dagegen scheint dies nicht so zu sehen. Ein Jahr nach seiner Promotion, im Jahr 1976, wird Kentler zum Professor für Sozialpädagogik am Seminar für Berufspädagogik der Universität Hannover berufen. Neben seiner lehrenden Tätigkeit referiert er an der Evangelischen Akademie über seine Arbeit und begleitet bis 1999 Freizeiten für Familien mit geistig behinderten Kindern. Als nun auch promovierter Sexualexperte wird er im Spiegel bei Fragen zu Urlaub, Erziehung und Sexualität zitiert, hat Auftritte im Radio und im Fernsehen und diskutiert sogar live im ZDF über Schulverweigerer. In den 60ern macht er sich dafür stark, Sexualerziehung als politische Erziehung zu betrachten. Seine These lautet, dass die sexuelle Befreiung des Menschen Energien für die Arbeit freisetze und damit zu einer Veränderung der bestehenden Normen und Herrschaftsverhältnisse führen könne. Kurz, Kentler glaubt an die transformative Kraft des Sexuellen. Eine wesentliche Aufgabe der Sexualerziehung sieht er darin, Kindern und Jugendlichen nicht ausschließlich die Fortpflanzungsfunktion nahezubringen, sondern ihnen auch das Akzeptieren von Begierde und Lust zu ermöglichen. Daneben setzt er sich vor dem Hintergrund der eigenen Homosexualität für die Entkriminalisierung und Entstigmatisierung der Homosexualität ein und wird damit der erste deutsche Autor, der die Homosexualität als normale Sexualform diskutiert. Neben der Homosexualität sieht Kentler auch pädosexuelle Kontakte als akzeptable und angemessene Form der Sexualität. Er macht sich stark für eine Enttabuisierung und Legalisierung von gewaltfreien Sexualkontakten zwischen Kindern und Erwachsenen. Hier nennt er auch Beispiele aus dem eigenen Leben mit seinen beiden Pflegesöhnen. Auf der Tagung »Vom Jungen zum Mann – Neue Wege der Jugendsozialisation« 1995 in der Gesundheitsförderungskonferenz in Hamburg berichtet er über die Schlafengehen-Zeremonie, die er mit seinem Pflegesohn Jens praktiziert. Die Zeremonie bestehe darin, seinen Pflegesohn vor dem Schlafengehen intensiv zu streicheln. Jens, der in der Vergangenheit bereits sexuell missbraucht wurde, habe zunächst auch die Sorge gehabt, dass sein Pflegevater ihn im Intimbereich anfassen könnte, was er jedoch nicht tat. Nach und nach sei Jens entspannter und sicherer geworden und habe die Streicheleinheiten seines Pflegevaters genießen können. Dann jedoch, berichtet Kentler, sei es zu einer Krise gekommen, die er wie folgt beschreibt. Zitat: Eine Krise stellte sich nach einer Woche ein. Er wollte sich nicht von der Bauch- in die Rückenlage drehen. Mir war klar, er hatte eine Erektion und sorgte sich, dass ich das merken würde. Ich legte eine Pause ein und erinnerte ihn daran, dass das Ziel der Massage doch sei, Körperlust zu erleben. Und dann entsteht nun einmal ein Steifer. Ich würde so weitermachen wie immer. Aber er solle mal sein steifes Glied genießen und wenn ich dann gegangen wäre, sollte er seine Lustgefühle steigern und onanieren. Er würde erleben, dass der Samenerguss viel toller ist als sonst. Morgen könnten wir uns dann darüber unterhalten. Meine Methode setzt großes Vertrauen voraus. Sie darf nur von Männern angewendet werden, die einerseits den Jungen, um den es geht, so sympathisch finden, dass sie zu ihm zärtlich sein können, die aber andererseits so diszipliniert sind, dass es nicht zu Grenzüberschreitungen ins Sexuelle kommt. Dieser Grundsatz galt für Jens besonders, denn er hatte ja bereits negative sexuelle Erfahrungen mit einem Mann gemacht. Er hat lange gebraucht, bis er mir glaubte, dass ich nicht liebevoll zu ihm bin, um ihn in mein Bett zu bekommen. Zitat Ende. 1981 geht Kentler den Schritt vom Psychologen, Dozenten und Gerichtsgutachter hin in die Politik. Dort setzt er sich weiter für seine sexualpolitischen Überzeugungen ein und wird als Sachverständiger zur Anhörung über die Streichung des § 175 Unzucht zwischen Männern des Strafgesetzbuchs geladen. Er plädiert für eine ersatzlose Streichung des Paragraphen und für eine Senkung des Schutzalters für Jungen auf 14 Jahre. Als Argumente für seine Ziele berichtet er von Beispielen aus der Praxis. Eines dieser Beispiele beschreibt ein Experiment, das er 1970 in Berlin einrichtete und seitdem betreut. In diesem habe er mit Jugendlichen zusammengearbeitet, Jungen zwischen 13 und 15 Jahren, die durch Vernachlässigung in Heimen oder Missbrauch und Misshandlungen in Herkunfts- oder Pflegefamilien deutliche Entwicklungsverzögerungen und Auffälligkeiten aufwiesen. In diesem habe er mit Jugendlichen zusammengearbeitet, Jungen zwischen 13 und 15 Jahren, die durch Vernachlässigung in Heimen oder Missbrauch und Misshandlungen in Herkunfts- und Pflegefamilien deutliche Entwicklungsverzögerungen und Auffälligkeiten aufwiesen und teilweise als Stricher arbeiteten, um zu überleben. Vor allem im Bereich der Bildung und Förderung litten diese Jungen unter erheblichen Defiziten, konnten weder lesen noch schreiben, geschweige denn die Uhr lesen. Da diese Jungen nur schwer vermittelbar waren, brachte Kentler den Vorschlag ein, diese Jungen bei Päderasten wie Fritz H. unterzubringen. Diese Leute, so Kentler, würden diese schwierigen Jungen aushalten, weil sie sich in sie verlieben würden. Gesagt, getan. So kam es, dass Jugendliche in die Obhut von Menschen gegeben wurden, die bereits Straftaten im Sinne von sexuellem Missbrauch an Kindern begangen hatten. Kentler und weitere Beteiligte des Experiments waren sich darüber im Klaren, weswegen unter anderem er selbst diese Fälle begleitete und mehrfach supervidierte. Mit Stolz berichtet er nun davon, dass jeder der Jungen es geschafft habe, seinen Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen und keiner von ihnen homosexuell geworden sei. Ein voller Erfolg, wie Kentler betont. Genauer geht er auf dieses Experiment in einem später verfassten Gutachten ein. Homosexuelle als Betreuungs- und Erziehungspersonen unter besonderer Berücksichtigung des Pflege-Kindschaftsverhältnisses. Im Verlauf dieses Gutachtens unternimmt Kentler einen neunseitigen Exkurs zu sexuellen Beziehungen zwischen Männern und Jungen. Zu Beginn noch kann man eine gewisse Kritik gegenüber diesen Verbindungen erkennen. Diese verschwindet jedoch nach und nach. So behauptet er erst, davon auszugehen, dass Erwachsene ein Gespür dafür haben, wann eine Situation für sie eine sexuelle Betonung oder Bedeutung bekommt, und appelliert an diese Männer, den sexuellen Impulsen nicht nachzugeben. Dann jedoch verharmlost er nur wenige Abschnitte später eben solche sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Zitat. Mir war klar, dass die drei Männer vor allem darum so viel für ihre Jungen taten, weil sie mit ihnen ein sexuelles Verhältnis hatten. Sie übten aber keinerlei Zwang auf die Jungen aus. Und ich achtete bei meiner Supervision besonders darauf, dass sich die Jungen nicht unter Druck gesetzt fühlten. Da die Männer auf die Altersspanne 15 bis 19 Jahre festgelegt waren, versuchten sie nicht, die Jungen an sich zu binden. Vielmehr machten sie es mir ziemlich leicht, ihnen dabei zu helfen, das Selbstständigwerden ihres Jungen als wichtigstes Ziel ihrer Beziehung zu ihm anzustreben. Selbst dann, wenn es in einer Pflegestelle zu homosexuellen Beziehungen zwischen Pflegepersonen und Pflegekind kommen sollte, braucht nicht befürchtet zu werden, dass das Kind auf jeden Fall Schäden davonträgt. Sexuelle Kontakte, die von Männern ausgehen und nicht durch körperliche oder seelische Gewaltmaßnahmen erzwungen werden, haben bei Jungen etwa nach Einsetzen der Pubertät im Allgemeinen keine negativen Folgen. Unter bestimmten Bedingungen können die Folgen sogar als sehr positiv beurteilt werden. Und zwar dann, wenn die sexuelle Beziehung als eine wechselseitige Liebe zu charakterisieren ist und wenn sie über längere Zeiträume andauert. Zitat Ende. Mit diesen positiven Folgen meint Kentler, dass Jungen, die in eine sexuelle Beziehung mit einem erwachsenen Mann einwilligen, diese sexuellen Aktivitäten für eine Aufarbeitung ihrer in der Kindheit erlittenen Störungen nutzen könnten. Dieser Erwachsene gebe dem jugendlichen Partner also sehr viel mehr als nur sexuelle Befriedigung. Er stehe auch symbolisch für die Vaterfigur, die den Jungen in vielen Fällen fehle. Die sexuelle und liebevolle Beziehung sei zudem ein sicherer Raum, in dem jugendliche Frustrationstoleranz und Leistungsfähigkeit nachlernen könnten, da der Jugendliche sich hier gut aufgehoben wisse. Als 1993 die Zeitschrift Emma über dieses Experiment berichtet, wird Kentler in Hannover bei einer Veranstaltung von feministischen Aktivisten niedergebrüllt und von einem Zuschauer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Immer mehr Menschen werden aufmerksam auf Kentler, auf dieses Experiment, das so unglaublich erscheint. Hört man diese Zeilen, so fragt man sich, ob auch Kentler selbst sexuelle Beziehungen mit jungen Männern unterhielt. Schließlich hat er selbst Pflegesöhne bei sich aufgenommen und berichtete auch schon in seinem Unterricht von fragwürdigen Ritualen, wie beispielsweise dem Streicheln vor dem Zubettgehen. Tatsächlich gab es auch im Umfeld Kentlers immer wieder Verdachtsmomente, wo den Menschen um ihn herum auffiel, wie oft er sich mit Jungen umgab und mit welcher beinahe schon übertriebenen Hingabe er sich um seine Pflegesöhne kümmerte. Trotz diesen Verdachts wurde Helmut Kentler jedoch nie überprüft. Helmut Kentler, der bekannte und renommierte Sexualwissenschaftler, Experte für Sexualerziehung, gerät in den folgenden Jahren immer weiter in Verruf. Zahlreiche Untersuchungen und Berichte zu seinem Wirken werden durchgeführt. 2015 werden Kentlers Tätigkeiten öffentlich debattiert. Die Universität Göttingen arbeitet den Vorfall und die Verantwortung der Behörden in dieser Sache auf. Denn Kentler war nicht allein. Bis in die 2000er Jahre existiert neben ihm ein bundesweites Netzwerk angesehener Reformpädagogen, Jugendamtsmitarbeiter und Sozialarbeiter, die deutschlandweit sexualisierte Gewalt an Kindern ausüben, Missbrauch institutionalisieren und die Täter schützen. Zur Rechenschaft gezogen wird Kentler für seine Taten nie. Sie verjähren, bevor ein Gerichtsverfahren in die Wege geleitet wird. Kentler stirbt 2008 als freier Mann. Wie viele Opfer es gab, ist bis heute unbekannt. Immer wieder melden sich Männer, die ihre Jugend wie Marco, Marcel und Sven bei pädosexuellen Straftätern verbrachten und dort immer wieder missbraucht wurden, während die Gesellschaft wegsah.
Also mir ist während des Falls mehrfach alles aus dem Gesicht gefallen. Zum einen ein sehr unbedeutender Side-Fact: komme ich aus Hannover und schäme mich deswegen für meine Herkunftsstadt quasi. Zumindest an dieser Stelle. Weil ich das einfach, also ne, das ist einfach unangenehm. Und zum anderen finde ich es unfassbar erschreckend, wie die Grenze verwischt worden ist zwischen dem, was man ja so verargumentieren kann und was auch wichtig und richtig ist, zum Beispiel, dass Homosexualität nicht verboten ist und auch nicht gesühnt oder bestraft wird, sondern als normale Sexualform anerkannt wird. Aber die Grenze zu pädosexuellen Handlungen, also auch von dieser, dass Sexualerziehung wichtig ist bei Kindern, bis zu einem gewissen Grad in dem Fall habe ich das alles gedanklich unterschrieben und dachte so, ja, sehe ich auch so. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Sexualerziehung auch bei Kindern wichtig ist. Ja, ich bin der Meinung, dass Homosexualität komplett normal sein soll und auch einfach nicht mehr der Rede wert sein sollte. Ja, ich bin auch der Meinung, dass man mit Kindern darüber reden sollte. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Kinder irgendwie eine nicht schambehaftete Beziehung, sondern eine befreite Beziehung zur Sexualität haben sollten und zu ihrem eigenen Körper. Und ja, von mir aus bin ich auch der Meinung, dass es okay ist, mit Kindern über Lust und sowas zu reden. Ja, weil es ist ja etwas, das früher oder später jeder von uns erlebt. Und dann ist besser, wenn du es weißt, bevor es kommt, dass das irgendwie, wie dass du das einordnen kannst. Und genau da fing es dann an, fing diese Grenze an zu verschwimmen.
Ja, ja.
Dass er seinen eigenen Pflegesohn streichelt, damit er quasi sexuelle Lust erlebt. Und das ist was, wo, also bei mir war da die Grenze, weil da löst du als Erwachsener sexuelle Lust bei einem Kind aus.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich mir denke, erstens würde ich mal behaupten, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter keine sexuelle Lust empfinden, so wie Erwachsene das tun, weil sie einfach nicht die gleiche Art von Sexualität haben, sondern halt eine kindliche Sexualität.
Ja, eher so erforschend und
genau, neugierig.
Gucken, was ist da,
ja.
Was bewegt sich, was nicht, keine Ahnung.
Vielleicht auch, was fühlt sich irgendwie gut an. Mag ich das, wenn jemand meinen Rücken krault oder mag ich das nicht? Oder das hat ja auch was mit im weitesten Sinne mit körperlicher Berührung und Sexualität im allerweitesten Sinne zu tun.
Ja, und der Kinder das ja also viel genau im Körper erforschen.
Genau.
Ja.
Und das hat aber nichts mit der Sexualität zu tun, die wir als Erwachsene kennen. Und dass er das so vermischt hat und dann der Meinung war, es wäre die Aufgabe von Erwachsenen, bei Kindern für Lust zu sorgen, damit die Lust erleben. Und ich fand, es hat sich mir alles umgedreht im Magen, als du dieses Zitat vorgelesen hast, dass sein Pflegesohn auf dem Bauch liegt und sich nicht umdrehen will.
Mhm.
Und ich mir dachte, vielleicht will er auch einfach nicht, dass du ihn anfasst.
Mhm.
Und also ich fand es so schwierig, weil diese ganzen Interpretationen, die er da gemacht hat, das ist einfach, wo ich das Gefühl hatte, du bist so heftig falsch abgebogen. Und ich bin total fassungslos. Und das war ich schon, als ich das allererste Mal davon gehört habe, dass es einfach nicht so lange her ist, wie ich möchte, dass es lange her ist. Und dass es gar nicht richtig aufgearbeitet wurde. Und ich finde es total erschreckend, dass einfach im Sinne unseres Berufsstandes, also im Sinne von Psychologie und im weitesten Sinne von mir aus noch Pädagogik und sowas, dass solche Perspektiven nicht nur veröffentlicht wurden, sondern öffentlich angewendet wurden, also angewandt wurden und publiziert wurden. Und das, was dem Ganzen die absolute Krone aufsetzt, abgesehen von dem Geschwafel, was er da irgendwie gebracht hat, ist die Tatsache, dass tatsächlich die Jugendämter und die Institutionen mitgemacht haben und dass sie diese falsch abgebogene Sexualpädagogik so weit getrieben haben, dass sie einfach Kinder zu Sexualstraftätern gegeben haben. Und das ist einfach was, wo ich mir, als du das vorgelesen hast, dachte, das darf nicht wahr sein.
Ja.
Das darf einfach nicht wahr sein. Nicht mal, weil ich es mir nicht vorstellen kann, sondern weil es einfach nicht, sowas darf es nicht geben.
Ja. Ja, es war ja auch vor allem, also ich meine, es waren ja am Ende total viele Pflegeväter.
Ja.
Die ja, ich meine, ja klar, Pflegepersonen bekommen auch eine Aufwandsentschädigung oder Gehalt. Ich weiß nicht genau, was man da kriegt, wenn man da Kinder auf dem Affären verkriegt, man ja eine finanzielle Entlohnung von. Ja, ja, aber das haben die ja trotzdem bekommen. Das heißt, die wurden dafür bezahlt, ihre Pflegekinder zu missbrauchen. Das ist so unglaublich. Und die ersten drei, wo auch der Fritz dazugehört hat, den ich jetzt am Anfang erwähnt habe, am Anfang des Falls, die waren halt tatsächlich nachgewiesen schon in Haft gewesen wegen Kindesmissbrauch.
Das ist so unglaublich.
So, das wusste Kentler und das wussten auch die Menschen, die sonst daran beteiligt waren. Und es ist tatsächlich so, was ich jetzt erst im Nachhinein erfahren habe oder gelesen habe, was ich jetzt im Fall jetzt nicht mehr verarbeitet habe, ist, dass dieser Fritz H. Tatsächlich eben diesen schwerbehinderten Jungen in seiner Obhut hatte, den er auch missbraucht hat. Und dieser Junge ist einfach in seiner Obhut gestorben, weil er eine Lungenentzündung bekommen hat und Fritz H. ihn vernachlässigt hat und nicht zum Arzt gebracht hat. Also solche Sachen sind auch passiert. Die wurden nicht nur missbraucht, sondern auch vernachlässigt. Die waren teilweise unterernährt. Und das, und während diesen ganzen Dingen, die da passiert sind, gibt es immer wieder Treffen mit Kendler, die kommen zu ihm oder er geht zu den Männern hin, supervidiert, ihr seht es jetzt nicht, aber ich mache ganz fette Gänsefüßchen, supervidiert da irgendwie die Erziehung der Kinder und stellt sich am Ende dahin und meint, ja, das hat alles ganz toll funktioniert. Insbesondere dieser Fritz H., den hat er in seinem Gutachten oder Experiment, was es war, auf jeden Fall später war das ja auch ein Buch. Side note, das Buch hieß übrigens dann Leihväter. Und in diesem Buch hat er diesen Fritz als, oh, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, was genau dieses Ausdruck war, aber es war auf jeden Fall in die Richtung pädagogisches Naturtalent bezeichnet.
Ja, das lobe ich mir doch.
Also wirklich, ich habe das teilweise, ich habe es wirklich teilweise nicht glauben können. Das war ja auch wieder ein Fall, wo ich dir zwischendurch Sprachnachrichten geschickt habe, weil ich nicht glauben konnte, was ich da lese und irgendwie manchmal so ablassen musste und dir manchmal dann irgendwie erzählt habe, was da drin steht in diesen Gutachten, also in den, ich habe ja so die Abhandlungen gelesen, die Zusammenfassung, die Stellungnahmen der Unis, die beteiligt waren irgendwie, die das aufgearbeitet haben und da waren natürlich auch Ausschnitte aus seinen Gutachten, aus seinen Büchern drin und da wirklich diese Zitate, von denen ich ja jetzt auch 2, 3 drin habe. In dem Fall, das war, also ich meine, ihr habt es ja selbst gehört, aber ich, als ich angefangen habe, das zu lesen, ich dachte mir so, das ist einfach alles nicht zu fassen. Und dass da Leute drauf geguckt haben und sich dachten, ja, das ist gut, das lassen wir so.
Das Ding ist, ich finde das halt so, also verstehe mich nicht falsch, ich habe gerade schon meine Perspektive darauf kundgetan. Aber was ich glaube oder was ich daran so krass finde, ist, dass er ja so renommiert war, dass er im Fernsehen gesprochen hat, Zeitschrift, Radio, was auch immer, als Experte angeführt wurde. Und ich finde es so schwierig, weil ich glaube, dass er sehr sinnvolle, gute Themen hatte, bei denen seine Perspektive wichtig und richtig war. Wie zum Beispiel, dass eben Homosexualität eine normale Sexualform ist. Und auf der anderen Seite aber eben diese sehr abstrusen, ja, Thesen vertreten hat und sie dann auch noch in die Tat umgesetzt hat. Und was ich halt die ganze Zeit dachte, war er wirklich so naiv zu glauben? Und das, also die Frage muss man sich ja zumindest mal stellen, war er wirklich so naiv zu glauben, dass verurteilte Sexualstraftäter bei Jungen, die in ihre Obhut gegeben werden, dass sie diese Kinder nicht anfassen werden, wenn sie sogar dazu angehalten sind, das zu tun und dass sie sich dann aber kontrollieren sollen?
Naja, war ja der Meinung, dass die das nur machen, wenn sie das Feeling bekommt, dass das Kind es auch will, dass es also gewaltfrei stattfindet.
Ja, aber jetzt musst du dir ja die Frage stellen, das ist ja rein gesunder Menschenverstand.
Ja.
Du musst dir ja die Frage stellen, wenn ich jetzt ein Pflegekind habe, und dieses Pflegekind wurde im Heim missbraucht oder misshandelt oder was auch immer. Oder wurde in der Pflegefamilie missbraucht oder misshandelt. Und war dann so verzweifelt, dass es auf der Straße seinen Körper verkauft. Ja, und dieses Kind hat eine Entwicklungsstörung, kann nicht schreiben, die Uhr nicht lesen, was auch immer. Hat also massive Probleme, nicht nur vermittelt zu werden in eine Familie, sondern auch später auf dem Arbeitsmarkt etc. 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 Und hat in seinem Leben offensichtlich nie die Liebe bekommen, die jedes Kind verdient hat.
Ganz zu schweigen von den psychischen Problemen, die wahrscheinlich noch auftreten.
Mal abgesehen davon.
Ja.
Dann kann ich doch mit gesundem Menschenverstand davon ausgehen, dass dieses Kind alles tun wird, damit es nicht wieder auf die Straße muss, nicht wieder in dieses Heim muss, dass es irgendwie irgendwo bleiben kann, wo es so ein grundsätzliches Gefühl von Human Decency hat. Ob das da tatsächlich vorhanden war, sei mal so dahingestellt, ja. Aber die Vorstellung, dass eines dieser Kinder tatsächlich sagen würde, nein, ich möchte das nicht.
Naja, also vor allem, also was ja vor allem auch stimmt, ist ja, dass, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese Kinder, die kriegen da jetzt einen Pflegevater vorgesetzt, ne? Das sind Kinder, die vielleicht von ihrer Familie verstoßen wurden, die schon lange keine Eltern mehr hatten, die, wie du sagst, auf dem Strich waren und die halt, ich würde mal sagen, je nachdem welches Alter, aber nach Bezugspersonen und nach Sicherheit suchen. Und wenn du den dann zum Pflegevater hinstellst und der auch lieb zu denen ist und ihnen zu Hause gibt und ein Bett gibt, ja, und eine Wärme und Freundlichkeit und das Gefühl, irgendwie angekommen zu sein, dann kann ich mir auch vorstellen, oder dann wissen wir auch schon, aus früheren Folgen haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Kinder, dass es für die so überlebenswichtig ist und so, überlebenswichtig ist das richtige Wort, dass sie auch sich niemals dagegen wehren würden, wenn ihnen das passiert, weil erstmal aus Sicht von Kindern, wenn sie nichts anderes beigebracht bekommen, haben Erwachsene erstmal recht, das, was Erwachsene machen, ist richtig. Ne, da ist erstmal so, wenn du nicht aufgeklärt bist als Kind, dann denkst du erstmal, okay, die Erwachsenen machen das schon, so wie der es macht, wird es schon okay sein. Dann kommt auch noch der Aspekt, ich habe jetzt eine Bezugsperson, vielleicht das erste Mal seit Jahren. Irgendwie, ich möchte die nicht verlieren, ich möchte mein Zuhause nicht verlieren. Irgendwie fühle ich mich ja auch manchmal wohl. Ne, also das sind ja ganz viele Aspekte, die dafür sorgen, dass diese Kinder an sich nicht wehren und nicht gehen, weil eben gleichzeitig auch so viel da ist, was für sie als überlebenswichtig scheint. Und vielleicht ja, auch ist.
Vielleicht auch, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht in manchen Fällen auch dieser Schuldkomplex, dass es dann meine Pflegebrüder noch häufiger treffen wird, wenn ich weg bin.
Ja.
Und dass die Pflegebrüder vielleicht, dass diese Geschwister vielleicht auch einfach eine engere Beziehung zueinander hatten, als sie sonst zu anderen Menschen hatten. Und das, was dem Ganzen ja die absolute Krone aufsetzt, ist, dass dieser Kendler dann dahin geht und einen auf Supervisor. Dass dieser Kendler dann da hinkommt und sich als Supervisor aufspielt und im Grunde ja legitimiert, was da passiert. Auch wenn natürlich nie öffentlich darüber geredet wird, dass die tatsächlich miteinander irgendwie und dass die Kinder das vielleicht gar nicht wollen, weil straffällig gewordene pädosexuelle Täter ein natürliches Gefühl dafür haben, dass Kinder das wollen. Also, entschuldige bitte, aber das kannst du mit gesundem Menschenverstand nicht rechtfertigen. Das kannst du nicht verargumentieren. Rechtfertigen sowieso nicht. Aber du kannst es mit gesundem Menschenverstand nicht mal verargumentieren. Das ist kein Argument, bei dem ich der Meinung bin, dass das einer anständigen Debatte standhält.
Nee, der Debatte hält es nicht stand. Aber in seinem Kopf hat es, glaube ich, Sinn gemacht. Der hat sich das so zusammengezerrt.
Ja, und dann hat er es aber veröffentlicht. Und das ist ja... Das ist ja der absolute Gipfel, dass das in der Öffentlichkeit auch noch okay ist. Ja. Dass es in Ordnung ist, dass es nicht nur, das ist ja das Schlimme, dass es nicht nur ignoriert wird, dass jemand sowas veröffentlicht oder zumindest irgendwie akzeptiert wird, was ich schon schlimm finden würde. Nein, es wird auch noch umgesetzt.
Ja, und es wird positiv bewertet, positiv hervorgehoben.
Und da frage ich mich aber auch, was dieses Experiment angeht, wo war denn da die Ethikkommission?
Das ist eine gute Frage. Wo war die Ethikkommission?
Die Ethikkommission will ich sehen, die einen solchen Versuchsaufbau, und ich benutze dicke Anführungszeichen, einen solchen Versuchsaufbau auch nur in irgendeinem Paralleluniversum jemals akzeptieren würde.
Was ja
es werden, nur ganz kurz für euch als Relation, es werden Studienanträge abgelehnt, weil in der Datenschutzerklärung ein Rechtschreibfehler drin ist. Ja, also nur damit wir kurz alle on the same page sind, wie strikt Ethikkommissionen sind.
Das ist eigentlich eine gute Frage. Das möchte ich noch recherchieren, wie das da mit der Ethikkommission aussieht. Wo war die? Ich schätze, also so wie das aussieht, war sie nicht da. Und ich frage mich, wo war sie? Warum war sie nicht da? Was aber auch noch gerade zu diesem, dass sein Wirken irgendwie akzeptiert wurde und sogar noch positiv verstärkt, sage ich mal, wurde, ist ja auch die Tatsache, die habe ich jetzt im Fall nur nebenbei erwähnt, dass er ja auch noch als Gerichtsgutachter tätig war. Und zwar als Sachverständiger in Missbrauchsfällen.
Das ist so unglaublich.
Und jetzt, ja, rate mal, wen er da verteidigt hat oder wen er da begutachtet hat. Ist ja kein Anwalt gewesen.
Ja, wahrscheinlich Sexualstraftäter.
Ja. Und rate mal, wer immer mal wieder, beziehungsweise, warte, von wem das Zitat ist: Ich bin sehr stolz darauf, dass bisher alle Fälle, in denen ich tätig geworden bin, mit Einstellungen der Verfahren oder sogar Freisprüchen beendet wurden.
Weißt du, was ich das Schlimme daran finde?
Mhm.
In der Psychologie, insbesondere im Bereich von Gutachtertätigkeiten, gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche, haben wir ja schon in unserem Podcast ein paar Mal angesprochen, so Gefährlichkeitsgutachten, Gutachten von Zeugenaussagen, ob sie glaubwürdig und glaubhaft sind. Und es gibt ja auch Kindeswohlgefährdungsgutachten.
Ja.
Und ich finde, dass das ist zwar jetzt schon ein bisschen her, wenn auch nicht so lange, wie ich möchte, dass es her ist, aber Kindeswohlgefährdung und auch an sich Begutachtung von Kindern ist ja bis heute mit eins der am wenigsten erforschten oder mit einer der am wenigsten erforschten Bereiche, am wenigsten standardisiert, am wenigsten irgendwie sauber aufbereitet. Also da werden ja nach wie vor immer noch Tests benutzt, bei denen man über die wissenschaftliche Auswertbarkeit und Standardisierbarkeit mindestens streiten könnte. Und das ist, finde ich, einfach so ein deutliches Zeichen dafür, dass in diesem Bereich von Kindeswohlgefährdung und sexuellem Missbrauch von Kindern, dass da einfach noch so viele Dinge im Argen sind und so viele Dinge noch getan werden müssten. Weil ich einfach denke, es kann doch nicht sein, dass jemand in den frühen 2000ern immer noch mit sowas durchgekommen ist, dass das immer noch in Ordnung war, dass da niemand mit der Wimper gezuckt hat. Also wie kann man sowas denn publizieren, wie kann man sowas veröffentlichen und wie kann man mit den Dingen, die man veröffentlicht hat und mit diesem Experiment, das er da durchgeführt hat, wie kannst du damit Gutachter werden? Und seien wir mal ehrlich, ich gehe eigentlich immer davon aus, dass wir in Deutschland schon in einem schon eher weiterentwickelten Land leben, was so Moralvorstellungen und Rechtssystem und so weiter und so fort angeht. Aber solche Beispiele lassen mich ehrlich gesagt immer dran zweifeln, dass ich mir denke, dass es ist wirklich... Und weißt du, was mir da in den Kopf kommt? Und es macht mich richtig... Ich weiß nicht, es tut mir leid, ich kann es nicht zurückhalten. Es macht mich richtig sauer. Was mir in den Kopf kommt, ist diese typischen... Und ich weiß, man soll das nicht sagen, aber es ist so typisch deutsch. Der hat ein Zertifikat und der hat einen Abschluss und der wird als Experte in der Bauchbinde steht. Experte, der muss wissen, was er tut. Diese Obrigkeitsgläubigkeit, die ist einfach... Und die gibt es bestimmt in anderen Ländern auch. Und die ist auch nicht was komplett Deutsches, versteht mich nicht falsch, aber... Diese Obrigkeitsgläubigkeit, die macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Und dass dann Feministen und Feministinnen, die sich sowieso schon einsetzen und quasi gegen den Strom schwimmen zur damaligen Zeit und sich für etwas einsetzen und rebellieren, dass die diejenigen sind, die dann ihn anfangen auszubuhen, das finde ich erschreckend.
Ich habe mal noch eine Frage an dich. Das war ja 1993, dass er da bei diesem Vortrag ausgebuht wurde und auch geschlagen wurde. Jetzt wissen wir, dass die Universität Hannover ihm sehr, quasi sehr unterstützend ihm gegenüber war und ihm sehr quasi hinter ihm stand und positiv besetzt bezüglich ihm war. Was würdest du denn sagen, wann, oder was würdest du denn schätzen, Ratespiel ist ein kleines, was würdest du denn schätzen, wann sich die Universität Hannover von ihm distanziert hat oder irgendwie gesagt hat, na, das war auch eine schwierige Geschichte.
Wurden seine Publikationen und seine Veröffentlichungen jemals in einer öffentlichen Debatte tatsächlich so krass thematisiert?
Ja, 2015?
2015? Mhm. Dann würde ich sagen 2015. Weil, nicht weil ich die Universität Hannover kenne, sondern weil ich vermuten würde, dass weil auch das wäre typisch für solche Fälle, dass man sich erst dann von etwas distanziert, wenn öffentlich wird, dass man damit zu tun hatte. Und wie liege ich da? Richtig? Okay. Falsch? Nicht?
Also tatsächlich, ich weiß nicht ganz genau, wann es gestartet hat, aber im März 2018 hat die Uni Hannover einen Auftrag für ein Gutachten über das Wirken von Kendler in Auftrag gegeben an der Uni Hannover. Gestorben ist er ja 2008 und 2008 hat die Uni Hannover tatsächlich noch einen Nachruf über ihn geschaltet in der Hannoverschen?
Mhm.
In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Allgemeine Zeitung. Die Hannoversche Allgemeine.
Ah, okay. 2008, als er gestorben ist, hat die Uni Hannover tatsächlich noch eine Todesanzeige in der Hannoverschen Allgemeinen gestartet. Allgemeine Zeitung. Und der lautete wie folgt: Die Leibniz-Universität Hannover verliert mit ihm einen überaus geschätzten und engagierten Forscher und akademischen Lehrer. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und uns seines Wirkens stets dankbar erinnern.
Weißt du, was mich daran so eigentlich am meisten abfuckt? Die Tatsache, dass er der erste deutsche Autor war, der sich öffentlich dafür ausgesprochen hat, Homosexualität komplett zu legalisieren und zu normalisieren. Und dass er seinen eigenen Beitrag dazu und seinen eigenen Teil den guten Teil, den er gemacht hat, dass er den selber so in den Dreck gezogen hat durch das, was danach gelaufen ist mit, einfach mit diesem ganzen Thema sexuellem Missbrauch. Und weißt du, was ich auch richtig furchtbar finde? Ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne von dir wissen, weil ich hoffe, dass du es irgendwie, dass du diese Befürchtung nicht bestätigst, die ich habe. Und zwar wüsste ich gerne, ob Jugendamtmitarbeiter, Mitarbeiter von diesen Institutionen, ob irgendjemand dafür seinen Job verloren hat, angeklagt wurde, ob das öffentlich gemacht wurde, ob es für die zahlreichen Menschen, die bei dieser Institutionalisierung, kann man ja fast schon sagen, von sexuellem Missbrauch von Pflegesöhnen, ob irgendjemand von diesen Leuten jemals zur Rechenschaft gezogen wurde.
Ich weiß nicht, ob jemand seinen Job verloren hat. Was ich weiß, ist, dass niemand strafrechtlich dafür belangt wurde. Das Experiment war um 1970 rum. Erst, würde ich sagen, ab Mitte 90er, 2000er, wie gesagt 2015, 2018, wurde es erst richtig öffentlich diskutiert. Es war verjährt. Also wurde niemand strafrechtlich belangt.
Ich finde es so enttäuschend.
Ja.
Ich finde es auch enttäuschend, dass das 1970 durchgeführt wurde und erst 25 Jahre später jemand darüber spricht. 25 Jahre. 1993, 95, was hast du
gesagt? 93 gab es den.
Dann sind es 23 Vorfall. Jahre. Dass jemand 23 Jahre später erst darüber spricht, was da eigentlich gelaufen ist in dem Experiment.
Was zu dem Zeitpunkt ja immer noch lief, weil ich meine, das hat sich ja bis in die 2000er gezogen, wohl irgendwie diese ganze Organisation. Ich meine, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurden von den neueren, so wie ich das verstanden habe, ist das auch jetzt eben in den 90er, 2000ern zum Teil institutionalisiert weitergeführt worden. Und ich glaube, von denen wurden bestimmt einige belangt, aber eben quasi von diesem Grundexperiment tatsächlich niemand, weil das verjährt war, genauso wie es eben, wie Kentler eben damit durchgekommen ist.
Ich hatte übrigens gerade den Gedanken, dass es Ethikkommissionen vielleicht noch gar nicht gab und ich habe recht. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Ethikkommission, deswegen musste er sich wahrscheinlich auch nicht vor einer rechtfertigen. Denn die erste deutsche Ethikkommission wurde erst 1973 an der Universität Ulm und an der Universität Göttingen eingerichtet. Und die unabhängigen Ethikkommissionen nach der Deklaration von Helsinki, die uns ja garantiert was sagt als Psychologie-Absolventen. Da geht es so um gute klinische Praxis und was man in Studien darf und was man nicht darf. Disclaimer, das, was Kentler hier gemacht hat, hätte man nicht gedurft. Die wurden erst 1975 quasi, also unabhängige Ethikkommissionen wurden erst 1975 in der überarbeiteten Version der Helsinki-Deklaration veröffentlicht. Und 1973 gab es, wie gesagt, die erste Ethikkommission. Das heißt, wahrscheinlich hat er sich deswegen nie vor irgendeiner Ethikkommission für diese Art von Experiment verantworten müssen. Allerdings finde ich auch die Vorstellung erschreckend, dass es eine Ethikkommission gebraucht hätte, damit irgendjemand in diesen Ämtern oder dem er davon erzählt, sagt, hey, ich find's super, dass du dich für Homosexualität einsetzt. Und ich find's auch super, dass du sagst, sexuelle Aufklärung bei Kindern ist wichtig. Aber diese Geschichte mit den diesen pädosexuellen Aspekten, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Dass das niemand, das kann doch nicht wahr sein. Ich komme darüber nicht hinweg.
Vor allem, was ich halt so schwierig finde, weil wie du sagst, ne, im Bereich Homosexualität, er hat zum Beispiel auch in dem gleichen Gutachten, wo er auch eben über das Experiment gesprochen hat, hat er zum Beispiel auch gleichzeitig auch gute und richtige Dinge gesagt, wie zum Beispiel, dass homosexuelle Erziehungspersonen genauso gut für ein Pflegekind sorgen können oder generell für Kinder sorgen können wie heterosexuelle Erziehungspersonen. Ja. Solche Sachen sind super und ne, das ist ja auch wahr und das ist richtig so. Und dann eben gleichzeitig eben genau dieses Experiment. Und was ich halt dabei so schwierig finde, es ist schon schwierig zu sagen oder kein Problem darin zu sehen, dass Erwachsene mit Kindern sexuell verkehren. Ne? Das ist schon schwierig. Aber er hat ja sogar den Schritt gemacht von einfach nur Einschätzung, Gutachten, Bücher darüber zu schreiben, im Theoretischen zu bleiben und halt da seine Überzeugung zu teilen, was schon schwierig wäre und schon zu kritisieren wäre, finde ich, von den Universitäten. Aber natürlich für sich stehen darf, weil die Überzeugung, die Meinung darf er an sich haben. Aber die Umsetzung davon in dieses Experiment und auch dann der Schutz von Tätern, die sexuellen Missbrauch begangen haben, damit ist er halt, nicht, ich glaube nicht nur meiner Meinung nach, aber ich sage einfach mal meiner Meinung nach, zum Täter geworden.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber genau das, was ich auch so erschreckend finde, dass ihm so viele Leute mit dieser Meinung und dieser Perspektive gefolgt sind. Und weißt du, was ich auch richtig schlimm daran finde? Wir hatten doch schon einige Fälle, bei denen Opfer beispielsweise Prostituierte waren und dann ganz lange niemand ermittelt hat.
Mhm.
Und das, was ich daran so schlimm finde, ist, dass er sich im Grunde damit die schwächste Gruppe von Pflegekindern gesucht hat, weil, wenn, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal gelesen, nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht stimmt es nicht. Nicht, dass jemand sagt, ich hätte das gesagt und das wäre auf jeden Fall so. Aber wenn ich mich richtig erinnere, sind Jungen schwerer zu vermitteln als Mädchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das
habe ich auch so im Kopf.
Und dann hatte er sich bei den Jungen auch noch die ausgesucht, die entwicklungsverzögert waren, die eine traumatische Vergangenheit haben und die zwischen 13 und 15 sind und damit schon ziemlich alt.
Ja.
Weil es auch einfacher ist, meines Wissens nach, jüngere Kinder zu vermitteln als Jugendliche.
Ja, ja, er hat die genommen, die schwer vermittelbar waren und mit der Argumentierung, nur pädophile Männer können diese Jungen lieben.
Niemand anders wird die aufnehmen.
Ja. Und niemand wird sie lieben. Er hat ja wirklich das Wort lieben immer wieder benutzt. Ja.
Und ich finde das finde ich richtig schrecklich. Und dass er im Grunde diese Gruppe von Kindern sich rausgepickt hat, als die, die am wenigsten geschützt wird, die, die am wenigsten beachtet wird, die für alle immer so schwer vermittelbare Problemkinder sind. Und er hat quasi eine magische Lösung dafür gefunden. Und das ist was, das mich ehrlich gesagt total anwidert. Ja. Also, ich finde kein anderes Wort dafür, ich bin angewidert.
Hm. Das ist auch wirklich richtig schockierend. Also woran ich ja so hängen geblieben bin, ist ja wirklich, in welche Ausmaße das angenommen hat, wie viele Behörden da beteiligt waren, in welche. Also weißt du, er war ja in der Uni Hannover, aber das Experiment war in Berlin teilweise auch.
Ja.
Und wie viele verschiedene Stellen da beteiligt waren und wie viele, und auch wenn man sich anguckt, wie viele Organisationen Untersuchungen, als es rauskam, wie viele Organisationen Untersuchungen in Auftrag gegeben haben, inwieweit sie Verbindungen zu diesem Experiment irgendwie hatten und da halt gesagt haben, okay, wir müssen uns aufarbeiten, wir müssen gucken, ob wir da irgendwas mit zu tun hatten. Na, da gab es wirklich Landesverbände Berlin, Landesverband Niedersachsen, Deutsche Kinderschutzbund, Pro Familia, da haben so viele diesen Auftrag, unter anderem die Uni Göttingen hat was gemacht, wie gesagt, Uni Hannover hat was gemacht, in Berlin, glaube ich, auch noch eine Universität, bin mir gerade nicht so sicher. Einfach deswegen, weil es so viele Fälle gab und so viele Institutionen damit verbunden waren. Und das finde ich so erschreckend, dass die jetzt hier um 2010 bis 2018 auf die Idee kommen, oh, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir da irgendwie aus Versehen mit drin waren. Und wie groß muss das sein, dass so viele Institutionen sagen, oh, da könnten wir mit drin gewesen sein. Wir müssen das mal gucken.
Und das ist halt die Frage, die ich mir da halt immer stelle, ist, wie kann es sein, dass das niemand hinterfragt hat? Also, dass man vielleicht, wenn man nicht beim Jugendamt oder in einer dieser Institutionen arbeitet, dass man das nicht so sehr mitbekommt. Okay. Aber wie kann es sein, dass, wenn diese Fälle über deinen Tisch gehen, dass da keiner nachfragt? Und du hast vorhin erzählt, dass bei dem einen, der diese drei Jungen hatte, von denen der eine schwerbehindert war, hast du erzählt, dass der gestorben ist an einer Lungenentzündung.
Ja.
Spätestens da würde ich doch mal nachgucken. Ich würde doch mal nachgucken, woran ist denn der gestorben und warum wurde der denn nicht früher in die Klinik gebracht und warum war der denn vielleicht auch unterernährt? Und das würde ich mir doch mal anschauen. Die Akte würde ich mir doch mal angucken und würde mir anschauen, bei wem der gewohnt hat.
Der Obduktionsbericht übrigens fehlte in der Akte. Kleine Side Note.
Ach so, na dann.
Na,
du. Sowas kann verloren gehen.
Naja, da. Ja.
Es ist, manchmal passiert sowas.
Das hast du halt mal verlegt. In der Ablage verloren gegangen.
Vorhin hast du das Wort Päderasten benutzt.
Ja.
Da habe ich mich schon gefragt, was genau du damit meinst. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige. Vielleicht magst du das kurz erklären.
Ja, stimmt. Also Päderasten, ich habe tatsächlich selbst nicht gekannt, das Wort. Da haben wir also wieder was dazugelernt. Weil Kentler hat wirklich in seinen Gutachten immer wieder Päderasten genannt. Pädophilie, Päderasten, das immer irgendwie synonym. Und natürlich habe ich geschaut, was ist denn Päderastie eigentlich? Und das ist kommt eigentlich aus dem antiken Griechenland und bezeichnet eine institutionalisierte Form von Homosexualität zwischen erwachsenen Männern und männlichen älteren Kindern bzw. Jugendlichen. Und da war auch dieser pädagogische Aspekt oder pädagogische Anspruch mit drin in diesem Begriff. Tatsächlich wird es heute synonym zum Begriff Pädophilie verwendet. Eigentlich eher synonym zum Begriff Hebephilie, nämlich die sexuelle Neigung zu jugendlichen Kindern, also Kindern, bei denen die Geschlechtsmerkmale schon am Wachsen sind, quasi, sag ich mal, am Entwickeln sind. Pädophilie ist ja die sexuelle Präferenz für wirklich Kinder, also mit Kindern, mit Körpern, wo die Geschlechtsmerkmale noch nicht am Wachsen sind, noch nicht ausgereift sind. Und Hebephilie oder eben hier Päderastie bezeichnet die Beziehung zwischen Männern und pubertierenden Jugendlichen. Wobei Päderastie wirklich auf Beziehungen, also das bezeichnet wirklich Beziehungen zwischen Männern und Jugendlichen, Jungen und jugendlichen Jungen, die einen pädagogischen Aspekt hat. Ganz große Gänsefüßchen, weil deswegen wird dieses Wort auch nicht mehr benutzt, weil es gibt keinen pädagogischen Aspekt bei sowas. Hebephilie dagegen bezeichnet die sexuelle Neigung zu pubertierenden Kindern. Da so die kleine Abgrenzung.
Also ich möchte an der Stelle gerne einmal kurz, ich glaube, ich habe dieses Mal, das ist echt für mich eine ziemlich emotional-psychologisch gemischte Folge irgendwie, weil ich mich so darüber ärgere, dass das nicht hinterfragt wird. Ich kann das nachvollziehen insofern, als dass Sexualität bei Kindern immer so ein bisschen so ein Zehenspitzenthema ist.
Mhm.
Weil es Leute gibt, die sagen, man sollte mit Kindern gar nicht darüber sprechen, weil das Kinder verunsichert. Es gibt Leute, die sagen, man sollte Kinder von vorne bis hinten darüber aufklären. Auch darüber kann man sich sicherlich streiten.
Ja.
Prinzipiell ist meines Wissens nach eine gesunde Mischung aus beidem eigentlich das Beste, indem man Kindern halt die Fragen beantwortet, die sie stellen. Und sobald sie aufhören zu fragen, braucht man auch nicht mehr zu erzählen.
Hm.
Also wenn dein Kind dich fragt, hey, war ich auch mal in deinem Bauch? Kannst du sagen, ja, warst du auch. Wenn dein Kind dich fragt, hey, und wie bin ich rausgekommen? Dann kannst du erzählen, wie das Kind da rausgekommen ist. Aber du musst im Anschluss darauf nicht erzählen, willst du auch wissen, wie du da reingekommen bist? Also der Papa und... Also wenn das Kind danach nicht gefragt hat, muss das nicht unbedingt sein, weil früher oder später wird dieses Kind danach fragen oder das Thema ergibt sich.
Ja. Und ich meine, auch wenn das Kind dann weiter fragt, zum Beispiel eben die Frage, wie bin ich denn da reingekommen, da gibt es ja auch ganz viele kindgerechte Erklärungen. Ne? Also man muss da ja nicht irgendwie ins Detail gehen, sondern man kann da gibt es kindgerechte Alternativen. Ich weiß auch, dass man die Frage auch im Google einsetzen kann und fragen kann, wie erkläre ich das meinem Kind? Und da kommen auch, finde ich, auch kindgerechte Erklärungen bei raus. Es gibt mittlerweile auch Kinderbücher, die das kindgerecht erklären. Ich erinnere mich gerade an ein Buch, was wir zu Hause hatten.
Ich warte, das war von, lass mich raten.
Ja?
Janosch?
Ja.
Mama sagt, wer macht die Kinder?
Ja, das hatten wir zu Hause.
Ich hatte das als Kassette.
Ja, Mama sagt, wer macht die Kinder?
Mhm.
Waren wir nicht mehr ganz so jung, als wir das zu Hause hatten, aber ich weiß noch, das hat meine Mama uns geholt für Sexualaufklärung. Und ich weiß, da fanden die Bilder ganz lustig da drin. ja, aber es gibt auch Bücher, die das auch für jüngere Kinder natürlich noch kindgerechter erklären. Und ich finde, was auf jeden Fall notwendig ist, auch ohne dass das Kind fragt, ist eben so diese Abgrenzung, mein Körper, was darf mit meinem Körper passieren. Ne? Also das ist ja auch, denke ich, auch zum Teil auch der Gedanke hinter dieser frühen Sexualaufklärung, dass Kinder wissen, das sind meine Geschlechtsmerkmale, das sind meine Geschlechtsteile, die dürfen nicht berührt werden. Oder wenn mich ein Erwachsener zwischen den Beinen anfasst, dann muss ich's sagen oder muss ich es mitteilen, es ist nicht meine Schuld. Von diesem ganzen Schuld- und Scham-Erleben, dass man da gegenwirkt. Also das ist super wichtig und das, denke ich, ist auch, kann man nicht früh genug mit anfangen zu sagen, hey, das ist dein Körper und du darfst entscheiden, was du damit machst. Und kein Erwachsener darf dich einfach so anfassen, auch nicht Mama, auch nicht Papa, auch nicht Onkel, keine Ahnung.
Ja, welche Art von Berührung ist okay
und
welche Art von Berührung ist nicht okay? Ich habe mal ein Video dazu gesehen, wo die das mit Kindern tatsächlich geübt haben. Sie das Kind umarmt und haben gesagt, ist das okay? Ja, ist okay.
Alex, das kenne ich.
Und dann, und ist das okay? Und haben dann quasi das Kind nicht berührt, sondern die Hand so über dem Schambereich zum Beispiel. Ist das okay? Nein, das ist nicht okay.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt so unfassbar wichtig. Und deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass Sexualität ein wahnsinnig schwieriges Thema ist, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, in der Sexualität auf einer Ebene sehr, sehr häufig thematisiert, sehr extrem dargestellt wird. Also auch Werbung ist häufig extrem mit Sex verbunden. Die Kleidung, die Art und Weise, wie wir uns anziehen, ist häufig sehr freizügig, hat nicht immer was mit Sex zu tun, aber halt mit, ja,
kann auch mal,
kann, muss nicht, aber kann halt auch mit Sexualität zu tun haben. Die ganze Auseinandersetzung damit, unsere Sprache ist sehr, an manchen Stellen sehr sexualisiert.
Social Media, man hat ziemlich schnell Zugang zu ganz hochsexualisierten Inhalten.
Ja, potenziell ja. Sexualisierten Inhalten. Und auf der anderen Seite ist das Thema Sexualität aber auch so schambehaftet. Dass was im Schlaf, darüber darf man nicht sprechen und man darf darüber nicht reden. Und selbst lange verheiratete Ehepaare reden nicht über das, was sie im Dunkeln im Schlafzimmer machen. So, ne? Und ich glaube halt, das ist so ein bisschen das Problem, dass es auf der einen Seite so schambehaftet ist und auf der anderen Seite aber irgendwie überall verfügbar. Hm. Als wäre es so ein Elefant im Raum, über den man aber irgendwie nicht so richtig reden darf, weil unangenehm. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man Kindern, dass man, wenn man selber diese Scham empfindet, dass man die Kindern nicht weitergibt, also die Scham darüber zu sprechen, dass man sagt, ich will nicht, dass du mich anfasst, hast ja nichts mit Scham zu tun, sondern einfach mit Grenzen. Und ich glaube halt einfach, das ist so dieses Problem und tatsächlich, was ich so glaube, weil ich frage mich die ganze Zeit, wie konnte es sein, dass Kendler damit irgendwie auch so durchgekommen ist und das, wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, über dieses, er hatte diese Titel und er war renommiert und öffentlich anerkannt und er hatte ein paar Themen, zu denen seine Thesen sehr viel Gutes bewirkt haben.
Und er war halt medial sehr präsent und hat halt diesen Expertenstatus gehabt.
Mhm. Ja. Und ich glaube, was bestimmt auch noch dazu kommt, ist, dass so 1970 war ja viel dieses Thema mit sexueller Freiheit. Also die sexuelle Befreiung von Frauen und an sich Sexualität öffentlicher auszuleben und so weiter und so fort. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er diese Welle mitnehmen konnte von freier Sexualität. Und er hat sie ausgeweitet auf Kinder, weil das quasi die ultimative sexuelle Freiheit ist, wenn alle sexuell frei sind.
Ja.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass an der Stelle auch einfach ganz viele Leute aufgehört haben, zu differenzieren und zu sagen, ja, Moment, Sexualität bei Kindern ist nicht das Gleiche wie Sexualität bei Erwachsenen. Und ich als Erwachsener habe auch bei einem Jugendlichen niemals das Recht, irgendeine Form von Sexualität auszulösen, um ihn in dieser Richtung zu erziehen oder sowas. Also das ist einfach, das eine ist Kommunikation. Hey, pass mal auf, es gibt Geschlechtskrankheiten. Von mir aus, ne, ich habe dir eine Packung Kondome mitgebracht für den Fall, dass bla bla bla. Vollkommen fein. Hey, pass auf, ich zeig dir, wie du das Kondom anziehst. Da ist die Grenze.
Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, gerade so in dieser Phase sexuelle Befreiung, so was ist okay, was nicht, irgendwie ist alles gerade okay, dass gerade wenn dann da jemand ist, der so einen Expertenstatus hat, dass es da bestimmt Menschen gab, die sich auch dann dachten, die es vielleicht auch komisch fanden erstmal, aber sich dann dachten, okay, wo hört's auf? Ist es irgendwie jedem selbst überlassen, ne? Ist so in die Richtung, okay, der ist ein Experte, der muss es ja vielleicht wissen. Und ich weiß auch nicht, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, inwiefern da diese Grenzen zu Kindern, dass es nie sein kann, dass Kinder Sex mit Erwachsenen haben wollen und dass es auch wirklich dann eine normale sexuelle Beziehung sein kann und eine für beide Seiten gewinnbringende sexuelle Beziehung sein kann. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, inwiefern das damals schon bewusst war. Mhm. Weil es ist uns heute sehr bewusst. Ich bin aber selbst gerade keine Ahnung, wie das damals war.
Also vielleicht kurz zur Einordnung für euch. Stand heute ist, Kinder haben keine freiwillige Form von Sexualität mit Erwachsenen. Das gibt es nicht. Es gibt kein Kind, setzt dich auf deinen Schoß, weil es Lust hat, deinen Penis zu spüren. Also es ist einfach, das gibt es nicht, weil man eben weiß, dass Sexualität bei Kindern etwas Spielerisches, Entdeckerisches, Neugieriges hat und Sexualität bei Erwachsenen etwas Begehrendes, Lustbringendes und auch mit Fortpflanzung und so weiter und so fort zu tun hat. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und selbst Jugendliche zwischen 13 und 15 haben nicht die gleiche Form von Sexualität wie beispielsweise jemand mit 25. Weil es auch bei 13- bis 15-Jährigen oder auch in der Pubertät an sich Sexualität immer noch was mit Erfahren und Neu und komplettes Hormonchaos etc. Damit zu tun hat. Und von daher zu sagen, dass ein 13-Jähriger Lust auf Sex mit einem Erwachsenen hatte, ist unwahrscheinlich. Ganz ehrlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich benutze an der Stelle, also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach
ist nicht
an den Haaren herbeigezogen. Dieses Statement würde heute keiner mehr bringen. Weißt du, was mich noch verwirrt hat, vielleicht so zum Schluss?
Hm?
Dass er gesagt hat, dass keins der Kinder, die bei den pädosexuellen Erwachsenen aufgewachsen sind, dass keins dieser Kinder jemals homosexuell geworden ist und das doch ein Erfolg ist.
Ja, das,
das habe ich nicht verstanden.
Ja, das finde ich wichtig, dass wir das nochmal kurz einordnen. Verstehe ich auch nicht, weil ich meine, er war so homosexuell, er hat dafür, er ist dafür eingestanden, dass das eine gleichgestellte Sexualform ist, dass homosexuelle Erziehungspersonen genauso gut oder schlecht sind wie heterosexuelle Erziehungspersonen. Und dennoch betont er das als Erfolg, quasi als ob das ja ein Fehler wäre oder ein fehlerhafter Verlauf, wenn die ja homosexuell geworden wären.
Ich habe eine Theorie dazu.
Ja.
Es gibt ja die Theorie, dass sexueller Missbrauch bei Jungen dazu führen kann, wenn sie durch einen Mann missbraucht werden, dass sie dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Theorie homosexuell werden, weil sie quasi das wieder suchen, was sie als Kind gelernt haben. Nicht, weil sie wirklich, versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht irgendeine Form von Sexualität diskreditieren, sondern dass es die Theorie gibt, dass Jungen dann später homosexuell sind, obwohl sie eigentlich gar nicht homosexuell geworden wären, sondern die Homosexualität quasi Ausdruck eines nicht aufgearbeiteten sexuellen kindlichen Traumas ist.
Ja.
Ich hoffe, das war verständlich.
Ich fand es verständlich. Ich weiß auch, welche du meinst, ja.
Okay, perfekt. Weil ich will niemanden für irgendwas verurteilen, möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendeine Form von Sexualität verurteile. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn er sagt, hey, keins dieser Kinder ist homosexuell geworden, dass er damit indirekt sagen will, seht ihr, keins von den Kindern wurde missbraucht, weil sonst wären sie ja homosexuell geworden.
Da fände ich es aber auch spannend, woher, also von wann ist diese Theorie?
Ich weiß es nicht.
Oh, lass mal googeln. Ja. Leute, das findet ihr auf jeden Fall auf Instagram. Dann, ich werde das herausfinden und werde es nochmal für euch auch nochmal da niederschreiben, dass wir alle da auf dem gleichen Stand sind. Weil das ist jetzt nämlich eine interessante Frage, ob das deine Theorie da Sinn machen könnte.
Ja, weil dann würde er es quasi als Rechtfertigung seines eigenen Experimentes benutzen und damit verdeutlichen, dass ja keiner von denen traumatische sexuelle Erfahrungen mit ihren Ziehvätern hatten.
Ja.
Er hatte. Ich würde an der Stelle gerne noch appellieren an, ich weiß nicht, ob diese Folge jemals von jemandem gehört wird, der damals mit der Vermittlung von Jugendlichen an an sexuelle, pädosexuelle Straftäter zu tun hatte. Aber sollte das jemals irgendjemand hören, der damit zu tun hatte, dann würde ich mir sehr, sehr stark wünschen, dass es eine Aufarbeitung dieser Fälle gibt und eine Aufarbeitung dieses Systems gibt, weil wir können das nicht einfach so stehen lassen. Und klar hat die Aufarbeitung schon angefangen. Und klar gibt es immer mehr Stellen, auch die gesagt haben, wir gucken uns das an, wir beschäftigen uns damit. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass die ersten Entschädigungen gezahlt wurden an ehemalige Opfer. 2021, glaube ich, also vor ein paar Jahren jetzt. Aber ich meine, aus meiner Perspektive, von dem bisschen, was ich dazu weiß, sind wir irgendwie noch nicht ganz durch damit. Bei mir stellt sich immer noch die Frage, wie konnte das passieren? Und wie kann es sein, dass da niemand drauf geguckt hat bei der Vermittlung von Kindern und Jugendlichen, weil das hat sich ja sehr lange gezogen, dass das nach der Praxis gemacht wurde. Wie kann das sein, dass da nie jemand drauf geguckt hat? Und warum haben wir da keine Kontrollinstanz, die sicherstellt, dass sowas nicht passiert? Und das ist für mich eine unglaublich große Lücke, die mir immer noch fehlt.
Ja. Und ich würde sagen, mit diesem Appell beenden wir die heutige Folge. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder einfach eure Meinung mitteilen wollt, dann dürft ihr uns gerne auch auf Instagram per DM schreiben oder auch in den Kommentaren. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben.
Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Und sagen,
seid lieb zueinander
und
tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren.
Konzept und Redaktion Maxi Belz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.